Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns heute zum Abschluss des ersten Petrusbriefs noch einmal diesen Brief aufschlagen. Kapitel 5. Ich lese uns noch einmal den Abschluss dieses Kapitels. Die Predigt wird sich dann im Schwerpunkt auf den Vers 10 beziehen. Weil wir lesen ab Vers 8, 1. Petrus Kapitel 5, ab Vers 8 bis zum Ende des Briefes. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch auch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht an dieser Stelle, aber immer wenn ich diese Passage in Offenbarung 4 und 5 lese, wie wir sie heute gelesen haben in der Schriftlesung, dann beeindruckt mich das noch einen Moment und es hallt durchaus noch nach. Vielleicht war das auch die Absicht, dass wir vielleicht mit diesem Nachhall dieses wirklich beeindruckenden Lobpreises im Himmel einmal in diesen Abschluss hier des ersten Petrusbrief einsteigen. Denn ich glaube, dass sowohl Petrus als auch Paulus, wenn sie über die Gnade Gottes reden und wenn sie Gott, den Ewigen, sehen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert, vielleicht genau in diesem Eindruck standen, der uns von Johannes in der Offenbarung überliefert wurde. Dass sie auch vor diesem Eindruck dieses überwältigenden, heiligen Gottes standen, vor dem man sich einfach nur niederbeugen kann, ihn anbeten kann, ihm zujubeln kann, ihn loben kann. Ich dachte mir, wenn wir heute den ersten Petrusbrief noch einmal rückblickend auch zusammenfassen werden, dann ist es vielleicht gut, sich auch zu vergegenwärtigen, in welchem Eindruck hier auch Petrus gestanden haben könnte. Aber lasst uns zunächst in diesen Text einsteigen und an dieser Stelle noch einmal hier anknüpfen an das, in welchem Zusammenhang Petrus diese Verse hier erwähnt. Ich hatte schon gesagt, unser Schwerpunkt soll heute auf dem Vers 10 liegen und vor allem auch auf dem ersten Teil dieses Verses, in dem es heißt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Das war bewusst eine kleine Auslassung jetzt in dem Zitat dieses Verses gemacht, um einmal den Blick und den Schwerpunkt darauf zu verschieben, wie wir denn in dieser ewigen Herrlichkeit Gott anbeten, wie wir dafür zubereitet sind. Liebe Gemeinde, der einzige Grund, warum Christen in ihrem Glaubensleben durchhalten, ich meine wirklich durchhalten in dem Sinn, in diesem ganzen Leben, aushalten bis zum Ende hin. Der einzige Grund dafür ist die Kraft und die Macht Gottes, die bereits in unser Leben hineinwirkt. Nur Gott selbst kann Menschen vollkommen machen. Aber ich meine nicht vollkommen in dem Sinne von Superhelden oder von perfekten Menschen, sondern vollkommen in diesem himmlischen vollkommenen Sinn. Und das heißt vor allem, für Gott vollkommen zu sein. So vollkommen wie das perfekte Opfer Jesus Christus, das vollkommen war als Opfer, als Lamm. So macht Gott die Menschen auch vollkommen, aber eben vollkommen, um in seiner Gemeinschaft zu sein. Gott meint damit, wenn er von dieser Vollkommenheit redet, in der Regel, dass wir hier auf der Erde zu dieser Gemeinschaft mit Gott zubereitet werden. Aber nicht wie eine Speise oder eine Mahlzeit, die man zubereitet, sondern zubereitet im Sinne von einer Ausbildung, einer Jüngerschaft, in der man immer mehr von dem bekommt, was man braucht. Nur Gott selbst ist es auch, der die Menschen festigen kann. Besonders dann, wenn sie in Zweifel kommen, wenn sie wanken, wenn sie zu fallen drohen, wenn sie angegriffen werden, dann ist es allein Gott, der die Menschen hält und trägt. Ein Mensch, wenn er in irgendeiner Sportart gut sein will, der versucht seinen Körper zu trainieren, versucht sich Muskeln aufzubauen, geht vielleicht in ein Fitnessstudio oder besucht irgendein Training, geht joggen oder was auch immer notwendig ist, um in dieser Sportart gut zu sein. Genauso machen es Christen auch. Sie suchen die Gemeinschaft mit Gott, um dann aber dummerweise festzustellen, dass sie eigentlich unfähig sind, diese Gemeinschaft mit Gott aufrechtzuerhalten. Dass der ein oder andere Muskel fehlt. Und auch hier ist die Antwort wieder, dass es allein Gott ist, der in dieser Gemeinschaft uns diese Muskeln, diese Fähigkeit, diese Eigenschaft schenkt, um in dieser Gemeinschaft mit ihm zu bestehen, zu bleiben und auch darin zu wachsen. Also man kann selbst nicht in sowas gehen wie ein geistliches Fitnessstudio. Mit dem Erfolg, dass man nachher fitter rausgeht. Man kann zwar, wenn ich das mal nehmen darf, das Bild in ein Fitnessstudio gehen, in dem Sinn, aber irgendwie sehen alle Geräte dort gleich aus. Sie sehen aus wie die Gemeinschaft mit Gott. Sie sehen aus wie das, was Gott für uns vorbereitet hat. Deshalb ist unser Bild für die Gemeinschaft mit Gott und die Art und Weise, wie er uns zurechtbringt, auch für uns manchmal etwas mühevoll aufzurichten. Da wir es gewohnt sind, in den Dingen, in denen wir besser werden zu wollen, uns irgendetwas anzutrainieren, mit einem gewissen versprochenen Erfolg. Wenn man jeden Tag die Treppe in den dritten Stock hochläuft, fällt es irgendwann mal leichter. Das wissen wir alle aus Erfahrung. Am Anfang vielleicht schwer, dann wird es besser. In ähnlicher Art und Weise ist es auch, wenn wir uns in der Nähe Gottes aufhalten, wenn wir in ihm geborgen sind, wenn wir in Christus Dinge verstehen, wie Gott für uns gemacht hat. Dinge werden uns leichter, aber eben nicht, weil wir in dieser Übung bleiben, sondern weil Gott es alleine ist. So wie es uns dieser Vers sagt, er wird uns in unserem Leben völlig zubereiten. Er wird uns festigen. Er wird uns stärken. Er wird uns gründen. Und Petrus verwendet hier eine Formulierung, auch in diesem Vers wieder eine Formulierung, die wir im Neuen Testament sehr oft finden. Es ist eigentlich Paulus, der diese Formulierung noch viel öfter und noch viel deutlicher macht als Petrus, wenn er davon redet, dass wir in Christus sind. Vielleicht eine der am meisten verbreitetsten Formulierungen, die wir im Neuen Testament haben. Und so sagt es hier auch Petrus, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, in Christus Jesus. Eigentlich geht es genau darum, dass wir in unserem Leben, und das möchte uns Petrus ja auch hier oder den Hörern hier sagen, dass es um Fragen unseres Lebens geht, um Alltagsfragen geht, für die er uns Zuspruch gegeben hat, dass wir in dieser Zeit in Christus geborgen sind und dass alles darin begründet ist, dass wir in Christus sind. Paulus selbst ist dabei im vollen Schulterschluss mit Petrus. Ich glaube, im Epheserbrief, im ersten Kapitel ist es sogar so, dass er 9-mal hintereinander die Formulierung in Christus benutzt. Ich glaube, es ist die höchste Intensität, mit der diese Formulierung verwendet wird. Petrus ist nicht so intensiv, aber genau das ist der Gedanke, der ihn hier auch trägt. Aber ich möchte diesen Gedanken erst einmal so stehen lassen und auf eine ganz andere Aussage zurückkommen. Hier in Vers 10 sagt Petrus, er redet von dem Gott, für den wir jetzt auch nachgedacht haben, aber er sagt uns auch etwas zu. Er sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der uns berufen hat. Er redet von einer Berufung. Und ich weiß nicht, ob uns allen klar ist, dass unser Glaubensleben sehr wichtig damit verbunden ist, etwas damit zu tun hat, dass wir eine Berufung haben. Glaubensleben ist eben kein Hobby. Es ist auch nicht so, wie wir das vielleicht vermuten in unserem Leben, wie wir einen Beruf auswählen. Da steckt das gleiche Wort drin, meint aber etwas ganz anderes. Vielleicht war früher der Beruf die Berufung, aber heute ist für uns der Beruf etwas Ausgewähltes. Aber von was Petrus hier redet, das hat nichts damit zu tun, wie wir unseren Beruf verstehen. Wir sind berufen, heißt, wir sind von Gott gesetzt. Wir sind zum Heil gesetzt. Wir sind von Gott berufen. Berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Zur Gemeinschaft, zur Herrlichkeit, zur Heiligkeit in der Verbindung mit Jesus selbst. Ich möchte diesen Begriff noch ein bisschen mehr entfalten und uns dazu 3 kleine Fragen stellen an dieser Stelle. Die erste Frage ist, wer hat uns eigentlich errettet? Wer erhält uns? Und drittens, wozu sind wir eigentlich berufen? Das sind keine schwierigen Fragen. Wenn wir so wollen, sind die Antworten sogar sehr einfach zu finden, denn wir bekommen sie ja quasi auch in diesem Vers geliefert. Gott ist es. Gott selbst hat uns berufen, wie gesagt, zu der Errettung durch ihn und zu der Herrlichkeit, genauer gesagt, zu seiner Herrlichkeit. Eine sehr interessante Formulierung hier, dass wir berufen sind zu seiner Herrlichkeit. Vermutlich haben wir kaum eine realistische Vorstellung von der Herrlichkeit Gottes. Solange wir Sünder sind, als Sünder denken, haben wir doch deutliche Probleme, uns Gott vorzustellen und vielleicht insbesondere die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes, was so wirklich richtig heilig und herrlich ist, sprengt den Rahmen dessen, was wir uns vorstellen können. Hinter dem, was für uns vielleicht das Herrlichste, das am besten Vorstellbarste ist, kommt erstmal lange nichts und danach die Herrlichkeit Gottes. Das bleibt, ist ein Fragezeichen, wir können uns ein Stück dahin denken, aber wir brauchen uns auch nicht vorstellen, dass wir das völlig erfassen. Aber Gott ist es auch, um auf die zweite Frage einzugehen, der uns in unserem Leben erhält. Der uns etwas schenkt, was wir normalerweise nicht haben, nämlich Beharrlichkeit, Vertrauen, Ausdauer auf etwas, was noch vor uns liegt, was noch unsere Hoffnung ist. Gibt uns dazu seinen Heiligen Geist, der in unserem Leben wirkt und der in fürsorglicher Art und Weise uns im Leben immer wieder darauf hinweist, was vor uns liegt und wofür wir eigentlich berufen sind. Nämlich in der Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Dafür bekommen wir sozusagen schon im Vorblick ein wenig die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Das ist noch nicht die größte Gemeinschaft. Wir haben eben in der Schriftlesung einen kleinen Ausblick in den Himmel getan, aber auch hier in diesen ganzen Aussagen, die sich auf die Gemeinschaft mit Gott beziehen, merken wir und sehen wir, da kommt noch mehr. Und das leitet schon in die Frage, wozu sind wir eigentlich berufen? Auch das ist leicht beantwortet. Es geht in unserem Leben nicht und schon gar nicht um Selbstverwirklichung und nicht um uns selbst. Das ist schon deutlich, dass Petrus hier ganz klar sagt, wir sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Nicht zu unserer Herrlichkeit, nicht zur Vollendung unserer Vorstellungen dessen, was wir für besonders gut erachten oder was uns in unserem Leben für besonders herrlich erscheint. Also wenn wir fragen, wozu wir berufen sind und wohin wir berufen sind, dann zu seiner Herrlichkeit, zu der Gemeinschaft mit Gott im Himmel. So, wir können gut feststellen, dass Petrus den Heiligen fest versichert, dass das ganze Leben der Christen in Christus gegründet ist, in ihm geführt wird und auf ihn ausgerichtet ist. Tatsächlich ist das auch der rote Faden des ganzen ersten Petrusbriefs. Und lasst uns noch einmal die Eckpunkte durchaus im ersten Petrusbrief dazu nachvollziehen. Ich habe mir einmal ein paar Eckpunkte aus dem ersten Petrusbrief aufgeschrieben, die genau diese drei Elemente noch einmal verdeutlichen. Man könnte jetzt fragen, ja, ist das nur vorgetragen oder ist das tatsächlich so begründet in dem ersten Petrusbrief, der nun am Anfang in Kapitel 1 einen gewaltigen Einstieg hat, eine gewaltige Verkündigung des Evangeliums im vollen Umfang. Was erfahren wir dort? Im Vers 3 geht es sofort mit einem Auftakt los, der uns über die Grundlagen, über unsere Grundlagen im Glaubensleben informiert. Dort heißt es, dass Gott selbst uns wiedergeboren hat und uns einen Ausblick gibt auf eine lebendige Hoffnung. Aber dieser eine Gedanke ist mir wichtig. Gott selbst hat uns wiedergeboren. Weiter. Wiedergeboren wodurch? Durch die Auferstehung Christi. Und dann eben hin zu einem Erbe, das unser Leben lang im Himmel aufbewahrt ist für uns. Wie es hier heißt in Vers 4. Verse 3 und 4 könnte man quasi in jedem Wort zitieren als Grundlage dessen, was wir sind und wozu wir geschaffen sind. Wir sind wiedergeboren von Gott selbst durch die Auferstehung Christi hin zu einem Erbe, das unser ganzes Leben lang für uns im Himmel aufbewahrt ist. Und dann gibt uns Petrus viele Antworten auf die Fragen zu unserem Leben. In Vers 5, unser Leben wird in Christus bewahrt und versorgt. Wir sind in der Kraft Gottes bewahrt. Wir werden aufbewahrt zu einem Heil. Im Vers 7 wird diese Bewahrung sogar als so wertvoll erachtet, dass sie wertvoller ist als jeder Reichtum der Erde. Welch ein unglaublicher Schatz, der in unserem Leben aufgestellt ist. Im Kapitel 2 erfahren wir im Grunde noch einiges mehr darüber, wie unser Leben denn an Christus ausgerichtet ist. Bilder wie die vom Eckstein, von den lebendigen Steinen, in der wir an diesem Christus ausgerichtet und aufgebaut sind. Und immer wieder mit dem Blick darauf, dass wir leiden müssen. Leiden müssen nicht für Dinge, die wir selbst verschuldet haben, sondern leiden für Gutes tun. Für Dinge, die dem Evangelium gemäß sind, die gut sind, die aber dennoch benutzt werden, um gegen uns verwendet zu werden. Ein großes Thema bei Petrus. Besonders in Kapitel 2, Vers 20, wer da gerne noch einmal reinschauen mag. Das Leiden für Gutes tun. Oder in Kapitel 3, Vers 17. Daneben all dem Leiden gibt uns Petrus auch ein bisschen einen Ausblick darauf, wie wir in Christus zu dieser einen Herde zusammengepackt werden, zusammengestellt werden. Aus diesen verirrten Schafen werden, wie es in Kapitel 2, Vers 25 heißt, Schafe, die dem wahren Hirten folgen, die ihn erkennen, die eine Herde bilden und ihm nachlaufen. Dann ist es Petrus auch sehr wichtig, dass er noch einige praktische Erkenntnisse dazu liefert. Er redet über das Dienen, über die Gaben, die wir empfangen haben, die Gott für uns vorbereitet hat, die wir in unser Leben aufnehmen und in denen wir quasi dieses Leben in der Herde leben, mit seinen Gaben, mit dem, was er uns gibt. Da muss keiner über sich selbst hinauswachsen, da ist kein Kräftemessen, sondern jeder kann etwas, jeder hat etwas bekommen von Gott und setzt es ein. Für die anderen. Und wenn wir einmal Petrus' Durchblick über das Leben sehen, dann ist eigentlich das Interessante dabei, dass er am Ende in diesem Überblick davon redet, dass der Heilige Geist Gottes seinen Kindern ruht. Vielleicht hätte man sagen können, na, das hätte er auch an den Anfang stellen können. Aber es wirkt fast so, als wäre es für Petrus wichtig zu betonen, dass dies alles, was dort in dem Leben passiert, eben im Geist passiert. Dass er in all diesen Krisen, in all diesen schönen Tagen, in all diesen Dienen eben bei den Kindern ist und auf ihnen ruht. Das ist die Frage nach dem Leben. Wie leben wir in dieser Berufung? Und Petrus gibt uns auch einen wunderschönen Ausblick darauf, was ist eigentlich unser Ziel? Wo geht unsere Reise hin? Und bereits in den ersten Versen, wir haben im ersten Kapitel ja schon gerade die Verse 3 und 4 angeschaut, in Vers 5, es ist ihm sehr wichtig zu betonen, dass das Heil eben vollendet wird und offenbart wird am Ende der Tage. Wisst ihr, das Ende der Tage ist offensichtlich ja nicht der 20.12.2012. Es wird ja viel darüber geredet. Aber eigentlich merkt ja jeder wieder mal ein Datum. Naja, das nächste Datum wird danach kommen. Und wenn es denn der 20.12. sein sollte, dann bestimmt nicht, weil es irgendein Maya-Kalender sagt oder weil das die Sterne gesagt haben, sondern wenn, dann weil Gott das so gesagt hat. Aber das Entscheidende dabei ist doch, dass uns Gott voraussagt für unser Leben, ist, dass da am Ende kein Chaos ist, kein Untergang, sondern Heil und Himmel. Himmel steht für gut und nicht für Chaos. Wenn hier in Vers 7 von dem Lobpreis der Christen geredet wird, und wir haben heute doch ein Stück da reingeschaut, da ist kein Chaos. Auch wenn Gott sicher einiges neu ordnen muss. Ein neuer Himmel, eine neue Erde muss her, so wie ein neuer Mensch her muss, um Gott zu loben. Aber am Ende, da steht was Gutes, da steht Lobpreis im Himmel. Tiefster, innerer, durchlebter, durchdachter Lobpreis. Etwas, was die Menschen zu Boden wirft, was sie vollkommen ergreift und was sie vor Gott zu Boden wirft. Und es ist erstaunlich, für mich erstaunlich, dass es gerade Petrus ist, der hier im ersten Kapitel eine Formulierung verwendet, die ich so wunderbar finde, wie ich sie kaum woanders finde. Er redet nämlich von dem Endziel im Leben des Glaubenden. Ja? Er redet davon, das Endziel eures Glaubens, das werdet ihr davontragen. Und was ist das? Die Errettung der Seelen. Am Ende, da steht etwas Gutes, da ist ein Ziel. Es geht um die Errettung der Seelen. Die Seelen der Berufenen sind so wichtig, dass sie am Ende errettet und erhalten werden sollen. Ich habe mir erlaubt, an dieser Stelle einmal zu formulieren und zu sagen, dass eigentlich hier Petrus, indem er uns durch diesen Brief führt, uns etwas zu verstehen gibt. Und eine Frage beantwortet, die nur ganz, ganz selten beantwortet wird. Nämlich die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Wenn wir uns mal vorstellen, wir reden mit einem Mitschüler, Arbeitskollegen, wem auch immer, der Frau im Supermarkt und an der Mediamarktkasse. Und irgendeiner stellt uns die Frage, oder ist vielleicht verzweifelt in seinem Leben, oder wie auch immer, was ist der Sinn des Lebens? Was antwortest du als Christ auf die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Es ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Irgendwie haben wir alle eine Vorstellung davon. Ich glaube, dass Petrus sehr geschickt ist in der Antwort, in der Beantwortung dieser Frage. Wir können es vielleicht zusammenfassen, aber dass er durchaus in seinem Brief uns diese Frage komplett beantwortet. Er sagt uns, wir sind von Gott gewollt und erwählt. Wir sind in Christus berufen. Wir werden durch Christus in unserem Leben geführt und durch den Heiligen Geist bewahrt. Und wir haben für unser Leben ein Ziel, die Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Das wäre meine vorgeschlagene Antwort. Ich kann das sicher anders formulieren. In dieser Art und Weise, denke ich, führt uns aber hier Petrus durch diese Frage. Und dazu gehört eben auch, dass wir eine Zeit lang in unserem Leben Not, Leid erleiden. Petrus sagt es ja einmal auch fast traurig. Neben dieser guten Nachricht, die wir haben, da gibt es auch eine schlechte Nachricht. Und es ist fast wie ein, ich sag mal, wie ein Nebensatz, wenn er sagt, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wie schlimm muss das dann mit einem Gottlosen sein? Also wenn wir davon reden, dass es auch für den Gerechten eben nur mit Not abgeht. Hier ist kein Camp zum Glücklichsein. Hier ist kein Holiday Club, in dem alle lachen und singen und tanzen und das Hauptziel ist, dass sich alle freuen. Nein, Not und Leid und Trost ist eben nun mal Teil in unserem Leben. Aber wie schlimm muss das dann für jemanden sein, der eben nicht in Christus ist? Wie schlimm, wie quälend muss die Frage nach dem Sinn des Lebens für jemanden sein, der immer noch im Dunkeln steht. Petrus gibt uns in seinem Brief so viele positive Antworten, so viele positive Festigungen darum, wozu wir berufen sind. Und er verwendet auch ein Bild, Kapitel 2, Vers 9, indem er uns klar macht, dass wir aus der Finsternis heraus zu einem wunderbaren Licht berufen sind. Er benutzt hier Bilder wie als Priester oder sein Volk des Eigentums. Wir sind auserwählt, wir sind berufen, um Priester zu sein. Indem wir eben aus dieser Finsternis herausgerissen wurden und eben zu einem Licht gesetzt wurden. Eben nicht nur dieses Licht Christus haben, sondern zu einem Licht gesetzt wurden. Ich meine damit, dass auch ein Teil unseres Lebens davon geprägt sein muss, dass wir dieses Licht sind, dass wir den Menschen um uns herum, die diese Fragen haben, die noch in der Finsternis stecken, eben auch das mitteilen müssen und sollen, was wir sind. eben dieses Licht, zu dem uns Gott gesetzt hat. Diejenigen, die die Antworten haben auf die wichtigen Fragen. Manche Christen denken, wir müssten Antworten haben auf alle Fragen, aber das stimmt nicht. Keiner hat Antworten auf alle Fragen. Und wir haben auch nicht alle Antworten, die man im Leben so braucht. Wir sind aber dazu gesetzt, vielmehr mit anderen uns mitzufreuen und mitzuleiden, mit teilzunehmen am Leben der anderen, auch am Leben derjenigen, die in der Finsternis sind. Wir sind nicht dazu gesetzt, alle Fragen zu beantworten. Und schon gar nicht diejenigen, die wir nicht beantworten können. Aber die wichtigen Fragen, die können wir beantworten und die sollten wir beantworten. Nun, manchmal müssen wir dadurch leiden, haben wir schon gesagt. Manchmal werden wir dadurch angegriffen. Es mag sein, dass uns das hart niederschmettert, bis in die tiefsten Tiefen. Aber es gehört dazu, denn nach einer kurzen Zeit des Leidens kommt die große Zeit der Herrlichkeit. Ich möchte unseren Text, den wir hier haben, auch nochmal in eine Parallele stellen aus dem zweiten Petrusbrief. Wir sind jetzt nun durch den ganzen Petrusbrief sozusagen im Schnelldurchlauf einmal durchgelaufen. Aber es gibt noch eine ganz erstaunliche, interessante Parallele aus dem zweiten Petrusbrief, die hilft. Ich möchte uns dazu einen kleinen Abschnitt lesen, gleich aus dem ersten Kapitel, sei die Verse 3 bis 8. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt sicher viel über diese Passage zu sagen. Und bevor vielleicht der ein oder andere sagt, die wichtigste Frage ist eigentlich, wie gehören diese ganzen Eigenschaften hier zusammen, will ich ganz kurz vielleicht für das Verständnis gut meine Auslegung dazu sagen. Es gibt durchaus andere Interpretationen hier. Ich glaube nicht, dass es hier um einen Treppenaufbau geht, dass man durch das eine die nächste Stufe erreicht. Sondern ich glaube, dass Petrus hier in der Beschreibung dieser Eigenschaften so etwas wie, sag mal, ein Lego-Gebilde darstellt. Das gehört alles zusammen und das ist alles in einer Sache verbunden und eben nicht unterschiedliche Stufen, die man erreicht. Denn er redet eigentlich davon, dass diese Dinge vorhanden sind und zunehmen, wenn wir in Vers 8 hineinschauen. Also das sind die Eigenschaften, die im Grunde in jedem Glaubensleben da sind, mal mehr oder weniger, das ist ganz klar, aber eben nicht so 1:1 verknüpft sind, sondern für die Mathematiker unter euch, ich glaube, die sind 1:n verknüpft, alles mit allem. So wie ein ganz wildes Gebilde, das nach jeder Seite irgendwelche Verbindung hat. Das einfach zu diesem Punkt. Aber die Punkte, die hier erwähnt werden, die Eigenschaften, die wir haben, sind doch schon erstaunlich. Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Gottseligkeit, Bruderliebe. Liebe wird hier separat erwähnt von der Bruderliebe. Und ein Gedanke ist mir hier noch einmal besonders wichtig, den ich nochmal herausgreifen möchte, und das ist der Erkenntnis Gottes. Wenn also das Erkennen Gottes wichtig ist, dann heißt das doch für uns, dass wir in dieser Erkenntnis leben und wachsen sollen. So wie es hier in Vers 8 gesagt ist, dass wir auch in dieser Erkenntnis wachsen. Und das Interessante an dem Wort Erkenntnis ist, dass es sowohl einerseits oben in dieser Aufzählung erwähnt ist und dann am Ende eben auch in dem Ziel dass wir nämlich wachsen in dieser Erkenntnis. Dass es sozusagen dann den Effekt hat, dass wir nicht träge werden, dass wir nicht unfruchtbar werden, in dieser Erkenntnis von Christus zu wachsen. Das mag vielleicht im ersten Moment verwirren, aber es gibt tatsächlich sowas wie eine Anfangserkenntnis, die wir haben, und dann eine Erkenntnis Gottes, in der wir immer weiter wachsen, auf die wir auch hinwachsen. Und Jesus selbst hat ja einmal in Johannes 17, in Vers 3, einen Zusammenhang zwischen diesem Erkennen Gottes und dem ewigen Leben in seinem Gebet eingebunden. Er sagt dort: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Er hat nicht damit definiert, was ist ewiges Leben, sondern er hat damit gesagt, wie ist ewiges Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, Gott, erkennen. Sie kennen dich einmal und immer mehr und immer weiter und immer weiter. Was wir sagen, die Berufung, in der wir leben, die hat etwas mit dem Glauben an Christus zu tun. Wer berufen ist, der kann nicht nur sagen, ich glaube nur an den Vater oder an den Heiligen Geist oder an irgendwelche sonstigen geistigen Dinge, sondern ich glaube an den, der mich gegründet hat, an Christus selbst. Ich lebe in ihm, ich wachse in seiner Erkenntnis. Wir haben das heute auch so in unserem Glaubensbekenntnis gesagt. Wir glauben an Gott, den Vater, wir glauben an den Sohn, Jesus Christus, und wir glauben an den Heiligen Geist. Das sind natürlich die Grundlagen unseres Glaubens. Das sind die Grundlagen unserer Erkenntnis und gleichzeitig auch das Ziel unserer Erkenntnis. Ich glaube, in genau diesem Zusammenhang stellt auch Petrus das Leid und unser Leben auf Erden. Aber immer verglichen mit dem Heil in Christus. Und die gute Nachricht ist doch für uns heute, all unsere wichtigen Fragen sind beantwortet. Der Sinn des Lebens ist uns ergründet. Wir wissen, warum wir da sind, wozu wir da sind, wozu wir berufen sind. Und vor allem wissen wir, dass da im Himmel auf uns etwas wartet, das so groß ist, dass es alles überragt. Und manchmal ist es so, dass viel Leid von noch viel mehr Segen im Himmel zeugt. Und manchmal ist es so, dass wir auch den Blick dafür verlieren. Und dennoch ist es so, dass in Tat und in Wahrheit all die Dinge, die für uns dort aufbewahrt sind, wenn sie voll entfaltet sind, uns alles, was wir hier erleben, lächerlich klein erscheinen lässt. Auch wenn wir vielleicht nicht alles darin verstehen. Aber wir können in all diesen Punkten, in einem Punkt mit Petrus einschließen. All unser Denken ist auf Gott ausgerichtet. Und deshalb schließt er quasi seinen Brief, bevor er zu den technischen Dingen kommt, mit einem Gebet, mit einem Lobpreis, indem er auf Gott schaut und sagt, ich mache mal eine kleine Klammer auf, ich sehe vielleicht mein Leid oder die Probleme, wie es hier in Vers 11 dann heißt. Aber vor uns steht was ganz anderes. In ihm sehe ich die Herrlichkeit. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.